Stadt machen. Ein Podcast zur Frage, was öffentliche Räume sind, welche Bedeutung sie für die Stadt haben und wer sie eigentlich macht. Die Architektin, der Planer oder doch diejenigen, die sich die Stadträume aneignen. Ein Podcast von Philipp Koch und Simon Mühlebach, Institut Urban Landscape, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Episode 9. Mit einer Anreise und einem ersten Blick auf den Richtiplatz in Wallisellen. Episode 9. Mit einer Anreise und einem ersten Blick auf den Richtiplatz in Wallisellen. Episode 13. Ein Gespräch zu Natur und Natürlichkeit im Murgauenpark in Frauenfeld zwischen Philipp Koch und Anke Domschki, Landschaftsarchitektin am Institut für Urban Landscape an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Also wir stehen jetzt auf der Brücke über dem Altlauf der Murg und neben uns steht Anke Domschki. Wer bist
Hallo.
Du?
Es freut mich, dass ich hier hinkommen durfte. Also ich bin selber Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin und bin schon seit über 10 Jahren mittlerweile an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften am Institut Urban Landscape und interessiere mich auch schon seit langem eben für die Übergänge von Stadt und Natur. Versuche schon seit langem auch das Thema Ökologie und Biodiversität und alles, was damit zu tun hat, bei uns einzubringen in die Schule. Und ja, freue mich eigentlich, jetzt hier den Park genauer anschauen zu können mit euch.
Ja, schön, Anke, dass du da bist. Und wenn wir hier jetzt auf der Brücke stehen, dann hören wir Vögel zwitschern, wir sehen Gehölz, das irgendwie auf dem Boden liegt. Man hat das Gefühl, man sei mitten in der Natur. Ich als Laie würde sagen, das ist einfach immer schon so da gewesen, man hat nur eine Brücke darüber gezogen. Ist das so?
Es wäre schön, wenn es so wäre, sagen wir mal so. Und ich finde es überhaupt nicht verwerflich, die Vorstellung, dass es halt bisher noch nicht immer so war. Es ist, glaube ich, aber genau das, was wir wollen und wonach wir uns alle sehnen. Eben dieses Natürliche, das Erleben, das Sinnliche, würde ich auch sagen. Also das Sinnliche, eben die Vögel hören, vielleicht mal das Wasserrauschen hören, die verschiedenen Nutzer im Hintergrund, sei es jetzt Velofahrer gerade sehen oder auch die Kinder, das Geschrei. Also genau dieses Lebendige, das macht in dem Sinne für uns den Begriff Natur wahrscheinlich aus. Und hier würde ich auch sagen, es hat auch dieses Natürliche, auch wenn es gestaltet ist.
Also man sieht das Gestaltete eigentlich nicht so, aber wir haben schon von der Geschichte des Murgauenparks natürlich eine Ahnung, dass hier einiges gemacht wurde. Also heißt es, es ist ein Paradox zwischen, man versucht möglichst etwas zu gestalten, aber es unsichtbar zu machen, die Gestaltung. Ist das so etwas, was man tut quasi?
Es ist etwas, was wir heute tun müssen. Also ich glaube, da braucht es einen Blick zurück, also weit zurück in unser Verhältnis zur Natur. Weil wir haben uns eigentlich von der Natur so weit entfernt, dass wir nicht mehr uns als natürlichen Teil der Umwelt eigentlich sehen. Also wir Menschen sehen uns nicht mehr als natürlichen Teil der Umwelt. Und wir tun uns wahnsinnig schwer damit, in der Gestaltung, im Planungsbereich eigentlich zu sagen, man darf die Gestaltung auch nicht sehen. Also im Bereich der Gestaltung und Planung, im Bereich der Architektur, vor allen Dingen auch Landschaftsarchitektur, war es über Jahrzehnte wahrscheinlich so gegeben, die Ehrlichkeit bestand darin, dass man Gestaltung sehen muss, dass sie sich abgrenzt von der Natur, von der Umwelt. Und da müssen wir einen Schritt weitergehen. Wir müssen eine andere Vorstellung von unserem Verhältnis zur Natur bekommen, um auch die ganzen aktuellen Herausforderungen, sei es jetzt Klima, sei es Biodiversität, meistern zu können.
Also das heißt, du würdest sagen, man müsste auch quasi der Natur auch so einen ungestalteten Raum zur Verfügung stellen, indem sich die Natur, die Tiere, die Pflanzen auch unabhängig und ohne weitere Eingriffe entwickeln könnte? Oder braucht es sowieso immer Unterhalt und weitere Gestaltungselemente?
Also wir müssen, glaube ich, unterscheiden, was bedeutet jetzt Gestaltungselemente und was bedeutet Natur. Wir kommen nicht mehr drum rum, auch Natur zu gestalten. Wir haben so viel in die Natur eingegriffen, dass wir zukünftig auch Natur wieder gestalten müssen. Weil vielleicht auch da ein Blick zurück, Eigentlich waren wir immer Teil von der Umwelt. Wir haben uns gegen Tiere geschützt, gegen Naturgewalten geschützt, gegen Krankheiten geschützt. Dann haben wir mit der Urbanisierung und mit der Landwirtschaft eigentlich uns davon ein Stück weit emanzipiert. Also wir sind dort weggekommen von und haben uns aber auch immer weiter von der Natur entfernt. Und haben ganz bewusst eigentlich gesagt, wir können die Natur beherrschen, wir können sie einzwängen, wir können uns gegenüberstellen und wir können sagen, wo es lang geht. Und jetzt merken wir halt mit den zunehmenden Klimakatastrophen und Umweltkatastrophen, die kommen, dass wir der Natur nicht mehr, dass sie einfach nicht beherrschbar ist. Und plötzlich werden wir wieder zum Teil von diesem System. Und das heißt, wir können eigentlich nur da drin existieren, weil wir eh schon immer alles gestaltet haben, dass wir jetzt eigentlich auch die Natur gestalten, aber auf eine Art und Weise, die für uns die Lebensgrundlage eigentlich aufrechterhält. Und da drin haben dann eben auch Pflanzen und Tiere und alles dann auch wieder Platz, was sie bisher nicht mehr hatten.
Und würdest du jetzt sagen, in Murgauen Park, um das wieder so etwas zu lokalisieren, ist es so eine Form der Gestaltung, die dir jetzt zusagt, die du denkst, es hat so etwas Zukunftsträchtiges, es ist vielleicht schon fast vorbildlich?
Es ist vorbildlich, weil man plötzlich so darüber diskutiert und es hat auch was Zukunftsträchtiges. Also es ist die Zukunft zu sagen, wir können nur mit der Natur oder im Zusammenhang mit der Umwelt, mit Pflanzen und Tieren zusammen eigentlich gestalten. Also es ist eigentlich so ein Naturdesign, was daraus entsteht. Und ich will damit nicht sagen, dass das überall der Fall ist, aber hier ist es natürlich jetzt in dem Sinne auch vorbildlich. Man spricht immer von Stadtpark, aber es ist ja ein bisschen noch am Rande. Es soll noch stark verdichtet werden zwar hier, aber es ist auch eingebettet in ein System, Grünraumsystem, übergeordnet von der Stadt, wo man eigentlich verschiedene Naturräume miteinander verbindet. Und das macht es vorbildlich, weil diese Vernetzung extrem wichtig ist. Und die Vorbildlichkeit besteht eigentlich dann auch darin, dass es halt für verschiedene Nutzer, also für Tiere, für Pflanzen und wie für uns Menschen gemacht ist und nicht entweder oder und auch nicht abgetrennt wird zwischen hier dürft ihr hingehen, hier dürft ihr euch aufhalten als Mensch und auf der anderen Seite sind dann die Pflanzen und die Tiere.
Was uns aufgefallen ist, auch bei der Forschung, ist ja, dass es hier ganz unterschiedliche auch Bedürfnisse und Möglichkeiten quasi die Natur anzueignen oder so Naturräume anzueignen und auch wahrzunehmen. Also diese Brücke, auf der wir stehen, ist ja auch so, bietet ein Panorama, schon fast romantisch, dass man denkt, wir sehen hier so eine ursprüngliche Natur, die man dann betrachten kann, aber doch in der Distanz, dass man ist auch etwas geschützt vor dieser, also es ist so eine schöne Inszenierung und gleichzeitig haben wir überall auch so Spuren durch diesen ursprünglichen Naturraum quasi feststellen können. Also diese Gleichzeitigkeit haben wir hier schon sehr stark eben auch identifiziert. Also es scheint irgendwie auch zu funktionieren. Ist das etwas, was man auch sonst noch sieht? Oder wie schätzt du das ein?
Es wurde bisher meist versucht zu vermeiden. Also ich glaube, was den Park hier ausmacht, ist so wirklich dieses Gleichzeitige. Also jeder kann sich so seinen Ort suchen, wo er sich wohlfühlt, wo er sich sicher fühlt. Es gibt ja nicht den Wunsch oder die Vorstellungen von Parkanlagen. Also jeder Bewohner, jede Bewohnerin hat seine eigene Vorstellung, was sie dort machen wollen. Eben jetzt laufen die Kinder hier vorbei, die sind wahrscheinlich wirklich so auf Naturerfahrungs-Safari, sage ich mal. Dann gibt es den Jogger und dann gibt es aber auch, als ich mal mit unseren Kindern dort war, die sind einfach hier durch den Wald gerannt. Die fanden das halt spannend, wirklich sich die ganzen, also unbeobachtet sich Räume zu erobern. Und diese Gleichzeitigkeit ist eben nicht selbstverständlich gewesen in den letzten Jahren. Man muss aber auch sagen, man wollte nicht. In den 80er Jahren gab es ja schon mal sowas. Also der Irchelpark ist eigentlich ein Beispiel dafür, wo man sich schon so diese Naturverbundenheit zurückersehnt hat und ist in der Planerwelt, in der Gestalterwelt extrem eigentlich harsch kritisiert worden. Weil man nicht ehrlich wäre, darunter seine Tiefgarage, es ist ja alles gestaltet und gebaut und das müsste man doch sehen und man sollte es doch nicht so romantisch betrachten. Und aber eigentlich kommt das genau auch aus so einer Bewegung heraus und interessant ist es jetzt, dass das hier jetzt sehr, was schon ein bisschen gehypt wird, was ich wichtig finde, was ich auch richtig finde, weil es eben um diese Kombination geht, wie man Natur erfährt. Du hattest eben aber noch gefragt, inwieweit kann man den sich selbst überlassen? Das hat man schon aus bestimmten Dingen hat man das schon gesehen. Also der Biber hat sich das ja angeeignet, habe ich gelesen. Das heißt, die Bäume müssen teilweise geschützt werden, weil ansonsten ist Hochwassergefahr dann doch wieder so weit gegeben, dass der Park auch zerstört werden könnte, wenn zu viel Einfluss ist. Oder ich habe dann auch mal gesehen, eben als ich kurz da lang gegangen bin, unten ist recht viel mit Brennnesseln eigentlich voll. Brennnesseln sind eigentlich eher so ein Stickstoffanzeiger, das heißt, was nicht so üblich ist eigentlich. Das heißt, vielleicht kommt es aus den landwirtschaftlichen Gebieten, die hier drumherum liegen. Wäre noch interessant zu wissen, wie das Pflegekonzept hier aussieht. Ob man das jetzt einfach gewähren lässt, ob man versucht, in welcher Form auch immer einzugreifen, also sei es bei der Landwirtschaft oder sei es eben, dass man versucht, die ein bisschen einzudämmen, um anderen Pflanzen wieder Vorzug zu geben. Also das ist so diese Neophytendiskussion, welche Pflanzen dürfen sich ausbreiten und welche nicht. Also ohne Pflege und Unterhalt wird auch dieser Park nicht bestehen können. Das ist aber kein Nachteil. Es ist nur das Bewusstsein darüber, dass uns Pflege und Unterhalt etwas wert sein muss. Also wie auch die Gestaltung. Also.
Und wenn ich das richtig verstehe, also dieser Bezug zu den Naturgärten der 80er Jahre von, glaube ich, Neuenschwand war das in Mirchen. Der hat ja an verschiedenen Orten das in Zürich auch gemacht und dort dieses Insistieren, dass es nicht ehrlich sei. Und das finde ich jetzt noch interessant, da möchte ich noch kurz etwas nachhaken. Ist es auch so, dass man vielleicht die Natur tatsächlich auch entzaubern muss und sagen, die Natur gibt es an sich so nicht, sondern die Natur ist immer gestaltet und man kann nicht mehr unterscheiden zwischen Gestaltung, die man sichtbar macht und Gestaltung, die man unsichtbar macht, sondern es gibt gar keine ungestaltete Natur in den Stadtlandschaften des 21. Jahrhunderts. Das haben wir auf der Hinreise schon etwas besprochen. Was denkst du dazu?
Ich gebe dir mehr oder weniger recht. Also es ist ein bisschen die Frage, wie wir Gestaltung auch definieren. Gestaltung ist ja etwas Bewusstes. Also ich sehe in der Gestaltung etwas Bewusstes, wo ich weiß, was möchte ich damit erreichen. Ich möchte vielleicht hoffentlich was Gutes tun. Ob das nachher in Zukunft wirklich gut ist oder nicht, entscheidet sich ja erst später. Und da ist es auch, dieser Naturschutzaspekt spielt eine große Rolle. Also wenn wir da nochmal einen Blick zurück, vielleicht so ins 19. Jahrhundert mit der Ingenieurbaukunst. Also da wurde ja sehr viel Natur eigentlich eingedämmt. Also in Deutschland war es Gottfried Tuller, der die ganzen Rheinkorrektionen gemacht hat. In der Schweiz war es Hans-Konrad Escher, der die ganze Lindkorrektion gemacht hat. Die haben zur gleichen Zeit ungefähr gelebt und die hatten enormen Einfluss auf die Landschaftsgestaltung und damit auf die Beherrschung der Natur. Und damit hat ganz stark eigentlich diese Abgrenzung vom Menschen zur Natur stattgefunden. Also es ist wirklich so ein Bruch. Und mit diesem Bruch, kurze Zeit später, sind in Amerika auch 1880, glaube ich, die ersten Nationalparke entstanden. Das heißt, da hieß es dann, wir müssen die Natur schützen, wir müssen sie eingrenzen und Nationalpark, da durfte dann aber auch keiner rein. Man darf nur auf den Wegen bleiben, man darf sich nicht davon wegbewegen. Man muss, es gibt teilweise ja Schutzgebiete, da dürfen dann nur Wissenschaftler rein. Also damit haben wir uns völlig von der Natur entfernt, weil uns als Laien haben wir plötzlich keinen natürlichen Bezug mehr wirklich zu dem gehabt, was es eigentlich noch geben könnte. Und jetzt ist unsere Gestaltung aber, dass wir eigentlich diese parzellenscharfen Gebiete haben, wo man immer gesagt hat, die überlässt man sich selbst, also dieses Natürliche, was du meinst, aber wir gestalten sie trotzdem, indem wir Schadstoffe einbringen, indem die Luft dreckig ist, die machen nicht vor den Grenzen Halt. Also die Naturschutzgebiete selber, die leiden ja in dem Sinne auch und gestalten sich neu. Und plötzlich wissen die Naturschützer nicht mehr, wenn sie jetzt die Orchidee oder irgendwelche bestimmten Tiere schützen wollen, müssen sie dort eingreifen, weil sonst verändern sich auch die Naturschutzgebiete. Und wir kommen jetzt eigentlich in so ein Zeitalter, wo wir das alles total hinterfragen müssen, auch neu denken müssen. Und ich glaube, in dem Moment, wo wir uns wieder bewusst sind, wir sind Teil eines Systems, eines Ökosystems, sind wir auch offen für neue Naturen oder neue Landschaften und hängen nicht mehr so in den Begriffen fest, da ist die Landschaft, da ist die Natur, da ist die Stadt.
Also das ist ja auch bei diesem Park so schön zu sehen und hören auch, dass man immer den Verkehr hört, dass man merkt, man ist nahe von Verkehrsinfrastrukturen und diese Gleichzeitigkeit Städten, dass man sich immer auch gewahr wird, dass man mitten in einer urbanisierten Landschaft irgendwie sich befindet, ist ja bei diesem Park meines Erachtens sehr schön und auch so schon fast pädagogisch, oder? Man kann hier tatsächlich sowas wie neue Naturen wahrnehmen. Also siehst du auch da so wie einen pädagogischen Wert, dass die Kinder, die da mit der Kita durchgehen, tatsächlich vielleicht auch eine neue Beziehung zur Natur aufbauen können.
Ich sag mal ketzerisch, eigentlich müsste man nicht mit Kindern hier lang gehen. Eigentlich müssten wir in unserem Alter da lang gehen. Kinder und alte Menschen haben erstaunlicherweise einen extrem natürlichen Bezug zu solchen Dingen. Uns wurde das abtrainiert. Uns wurde als Kind abtrainiert, im Matsch zu spielen und dem Käfer hinterher zu rennen, weil dafür keine Zeit ist, und ewig am Baum zu stehen und den Vögeln zuzuhören, weil für alles keine Zeit ist oder es war nicht sauber genug und alles. Erstaunlicherweise gibt es aber dann so Beobachtungen, dass alte Menschen auch wieder wie zurückkommen, weil sie wieder diese Zeit vielleicht haben. Also ich weiß es nicht, ich kann es nicht wissenschaftlich irgendwie jetzt begründen, aber ich glaube, es ist etwas sehr Natürliches. Und dieses Pädagogische ist extrem wertvoll. Nur dürfen wir nicht den Fehler begehen zu sagen, ja, den Kindern zeigen wir das jetzt allen, aber nachher machen wir weiter wie bisher, weil sie kommen sehr schnell in dieses, vielleicht ist es das kapitalistische System, und wieder werden sie auch reingepropft und reingepflanzt. Und da können sie nur bestehen, wenn wir ihnen nachher auch den Raum geben, das umzusetzen, was sie als Kind erleben. Also
in diesem außergewöhnlichen Jahr, in diesem Corona-Jahr, konnten wir auch feststellen, dass der Bedarf nach solchen Räumen, natürlichen Räumen für Freizeitaktivitäten sehr groß ist, haben wir, glaube ich, alle in unserem Alltag festgestellt. Ist es auch so ein neuer öffentlicher Raum, der da in der Planung quasi entsteht oder auch wahrgenommen und vielleicht auch planerisch verankert wird?
Man begründet es mehr mit dem Klimawandel. Es wird auch von wegen der Biodiversitätsdiskussion wird es mehr verankert. Aber in der Schweiz auf Bundesebene ist ja das BAFU, also Bundesamt für Umwelt und Natur, sehr stark daran, wirklich neue Blöcke einzuschlagen, damit das mehr verankert und besser verankert wird auch in der Ausbildung. In der Ausbildung auch jetzt nicht nur für Landschaftsarchitekten, wo man immer das Gefühl hat, das wäre so selbstverständlich. Also auch da war das Thema Ökologie in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt so vehement wirklich vorhanden, sondern die haben sich sehr stark an der Architektur angepasst. Also es kam mehr wirklich aus dem Biologiebereich oder Ökologiebereich, was man wirklich studieren konnte. Und das waren so Fronten, die sich da gegenüberstanden. Und jetzt versucht man aber wirklich, das mehr zu verbinden. Also ich meine, auch bei uns versuchen wir ja mehr, die Themen eigentlich einzubringen. Und das braucht es auf jeden Fall. Und das schon von klein auf. Aber ich glaube, was es auch noch braucht, ist dieses Natürliche, dass wir auch in der Stadt, also da, wo es wirklich dicht ist, weil hier sind wir immer noch so ein bisschen im Umland. Wir sind immer noch in einem Naherholungsgebiet, was angebunden ist mit dem Flussraum, an Wandersystemnetz, an Velonetz, also der nächste Wald ist nicht weit. Es ist nicht städtisch dicht. Das kommt vielleicht noch, aber ich glaube, direkt vor der Haustür, da ist das Wichtige, den Baum zu haben, auf dem Balkon vielleicht solche Flächen zu haben, die Baumscheiben entsprechend wild zu bepflanzen. Und ich glaube, es spricht keiner dagegen, dass man solche Räume, die schon in ein Grünsystem eingebunden sind, entsprechend zu gestalten. Die größere Schwierigkeit besteht eigentlich direkt vor der Haustür, das umzusetzen. Okay. Also vor allen Dingen in der Agglomeration, wenn man sich da die Vorgärten anguckt, die alle bekiest und asphaltiert sind, für die drei Autos, die dann vor dem Einfamilienhaus stehen. Also da ist es am problematischsten. So größere Städte wie Zürich, die haben ja auch Programme, wo sie die Leute und die Investoren dazu eigentlich auffordern, mit Förderprogrammen die Biodiversität zu fördern, haben auch gesetzliche Auflagen für Dachbegrünung, Fassadenbegrünung ist im Gespräch. Da passiert einiges, aber wie man in den Agglomerationen damit umgeht, die Gemeinden erreicht, das ist schwieriger.
Was siehst du hier, welche Dynamik ist hier im Spiel, wenn man tatsächlich solche Parks auch als Vorbilder nimmt, wo man das versucht irgendwie zu verschränken, dass das so ineinander übergeht? Gibt es da auch etwas, was wir jetzt vergessen, quasi eine quasi dunkle Seite der Renaturierung oder so?
Die wird noch auf uns zukommen. Also es ist natürlich so, mit allen Tieren, die kommen werden, auch Tiere kommen, die uns nicht so lieb sind wie Mücken. Und da kommen vielleicht dann auch Mücken, die wir hier in unseren Gefilden noch nicht so, also die Tigermücke ist schon seit längerem irgendwie, glaube ich, jetzt im Gespräch, dass die für uns eigentlich nicht so sonderlich angenehm ist und dann auch über den ganzen Tag aktiv ist und die Einheimischen auch verdrängt. Also da werden sicherlich Themen kommen, die wir nicht vorhersehen können. Und das ist aber sicherlich auch etwas, was wir lernen müssen, das Unvorhergesehene, das Wilde der Natur, so in Anführungsstrichen. Wir können sie nicht beherrschen, wir können nur versuchen, mit ihr zu leben und entsprechend zu reagieren, wenn es für uns wichtig ist, zu reagieren, aber auf eine angemessene Art und Weise und nicht wieder mit Kanalisierung nachher von den Flüssen und mit Pestiziden oder irgendetwas, sondern wir müssen offen sein und das ist vielleicht auch die Sensibilisierung hier, dass wir offen für schöne, aber auch negative Sachen sind. Also
das, was ich beobachte, ist, dass man in der Planung und auch in der politischen Auseinandersetzung sich oftmals, dass man sich so statische Situationen gewünscht hat, wo man alles kontrollieren kann und dann bleibt es so, wie es ist. Und das, was ich jetzt auch höre, ist quasi, dass man diesen Prozess, diese Veränderung, diese Transformation eigentlich zu einer Normalität macht und das bringt natürlich ganz viel Unsicherheit, oder? Braucht es da auch etwas in der Ausbildung oder innerhalb der Verwaltung oder in den Planungsgremien, dass man überhaupt das zulassen kann, dass man das überhaupt aushält?
Es braucht auf zwei Ebenen etwas. Es braucht auf der einen Seite diese Sensibilisierung, dass man das zulassen kann. Das bedeutet permanente Diskussion darüber, was man hat. Also eben der Park ist nicht hier mit dem Bau abgeschlossen. Das sind die wenigsten Landschaftsgärten oder größeren Parkanlagen. Aber man tut dann immer so, naja, ich muss dann ja nur noch ein bisschen Rasen mähen. Das ist aus dem Fokus dann von eigentlich der Stadtverwaltung. Es wird ausgelagert an Firmen, entweder größere Städte haben dann ihre eigenen Betriebe, Pflegeunterhalt. Aber dieses Thema von Pflegeunterhalt, also die grünen Infrastrukturen, das muss viel mehr in Fokus geraten. Mhm. Nicht nur die Gestaltung an sich, sondern wie wollen wir, kann sich das verändern, lassen wir es zu, wo lassen wir es zu? Also bei der Gestaltung sprechen wir dann häufig, es gibt so einen Rahmen, den wir schaffen. Also hier der Park ist ja auch jetzt eingekreist. Also wir haben auf der einen Seite die Straße, dann kommt die Bebauung. Sehr schön eigentlich mit dem gestalteten Kanal, der eigentlich auch so den Übergang gibt zwischen Natürlichem und Künstlichem. Und alles, was hier drinnen jetzt passiert, in dieser Auenebene, wird sich sehr stark verändern. Inwieweit das zugelassen wird oder nicht, ist die Frage. Man kann ja Hochwasser auch ein bisschen kontrollieren mit dem Wehr. Also es ist ja nicht außer Kontrolle jetzt hier das Ganze. Also wird ja nach wie vor kontrolliert. Das ist auch nicht unbedingt im Fokus von Laien, das sieht man nicht unbedingt. Aber dieses Thema muss viel stärkere Dominanz kriegen. Ich sage immer, eigentlich müssten wir wahrscheinlich das technisch betrachten. Wir sprechen von grünen Infrastrukturen, wir sprechen von Straßeninfrastrukturen und die grünen Infrastrukturen müssten genauso ein hohes Budget haben wie die Straßeninfrastrukturen. Und wenn das der Fall ist und dieses Bewusstsein da ist, dann ist man, glaube ich, auch bereit für diese Transformation. Weil in dem Moment, wo ich Unterhalt betreibe, heißt es, ich begutachte es. Auch über die Straßen. Ich weiß nicht, wie häufig da irgendwelche Firmen drüber fahren und schauen, ob es irgendwo Straßenlöcher gibt und Kontrollen machen, ob alles funktioniert. Und das müsste man auch in den Parkanlagen machen.
Stadt machen. Ein Podcast zu öffentlichen Räumen und wer sie gestaltet und sich aneignet von Philipp Koch und Simon Mühlebach, Institut Urban Landscape, Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in einer Produktion von podcastlab.ch. Zu hören auf Spotify, Apple Podcasts, auf der Webseite des Instituts www.zaw.ch/iul und überall, wo es gute Podcasts gibt.